Moin und herzlich willkommen. Der Sylter Baby Podcast ist ein Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum Sylt und widmet sich den vielen Fragen, Entscheidungen und Erlebnissen, die in den ersten Monaten bei Eltern immer wieder aufkommen können. Wir, das sind Rena Rathje und Pia Menning, teilen viele Erfahrungen, geben den ein oder anderen Tipp, natürlich nicht nur für Sylter Familien. Heute wollen wir uns einmal über das Thema Schlafen unterhalten, weil das eins der Themen ist, die einfach irgendwie auch ganz wichtig und ganz tagesbestimmt und oder alltagsbestimmt sind. Nicht nur in der Anfangszeit, aber auch. Rena nickt ganz fleißig mir hier gegenüber. Ich habe verschiedene Sachen aufgeschrieben und würde vielleicht einfach so ein paar Stichpunkte in den Raum schmeißen, Rena, und dich dazu erzählen lassen. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir da so alles abdecken.
Ja, sehr gut. Also ich habe tatsächlich, dass es dieses Thema Schlafen ist eins, was mich in meiner Laufbahn jetzt als Krabbelgruppen, Stillberaterin, Stillcafé-Leiterin immer wieder getroffen hat. Und das ist halt ein essentielles Thema für die ganze Familie. Also nicht nur für das Kind und nicht nur für die Mutter, sondern auch für den Vater und eventuelle Geschwister. Und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, dass wir das hier auch behandeln.
Ja, das finde ich einen schönen Einstieg und einen ganz wichtigen Punkt zum Anfang, weil man hat manchmal so den Fokus, dass man denkt, ja, das Baby muss schlafen oder soll schlafen und hoffentlich schläft es genug und wie auch immer. Aber es ist wirklich ja ein Thema, was die ganze Familie betrifft, weil der Schlaf gestört ist, und ich glaube, jeder kennt das, wenn man halt mehrere Nächte hintereinander nicht oder nur ganz, ganz wenig schläft, das zerrt einfach so an den Kräften und am allgemeinen Wohlbefinden.
Ja.
Wenn man da irgendwie drauf einwirken kann, dass das entspannt läuft, ist das, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel wert.
Ja, es ist essentiell wichtig. Also es ist tatsächlich so, dass ja Schlafentzug eine der schlimmsten Foltermethoden ist, die es gibt, und wir das bis zu einem bestimmten Punkt auch ertragen können. Der Körper kann das gut ertragen, und besonders in so frischen Stresssituationen wie nach einer Geburt und im ersten Jahr des Kindes, da ist das immer alles noch tragbar. Aber irgendwann so zwischen dem 8. und 12. Monat, dann kommt der Punkt, wo es eben plötzlich nicht mehr geht. Und zwar nicht nur fürs Kind, sondern tatsächlich auch für die Mutter, eventuell eben auch für den Vater und für eventuelle Geschwister, die da irgendwie auch mit involviert sind. Und dann wird es wirklich haarig. Also dann wird es anstrengend.
Ja. Lass uns noch mal an den Anfang springen, sozusagen. Frisches, Neugeborenes. Worauf sollte man erstmal als ganz frisch gebackene Eltern achten, wenn es ums Thema Schlafen geht?
Also so ein Neugeborenes, das wissen die meisten, das schläft egal wie, egal wo, egal ob warm, kalt, laut, leise, das ist total egal, das Baby schläft
ja
überwiegend. Natürlich gibt es Kinder, die nicht schlafen, und dann kann es auch manchmal sein, dass es eben so ist, dass die Kinder einfach noch von der Geburt so gestresst sind, da keine Ruhe reinkriegen und so, und dann muss man einfach mal gucken, wie kriege ich das Kind runtergefahren. Also hilft es, dass ich es trage? Hilft es, dass es geschuckelt wird? Hat das Kind vielleicht Bauchweh? Das ist eins der ganz großen Themen, und das taucht oft nachts auf, das Bauchweh-Thema. Da kann ich gucken mit den Lebensmitteln, die ich esse. Manchmal hat das einen Einfluss, wenn ich abends zum Beispiel irgendwas esse, was vielleicht dann nachts bei dem Kind die Verdauung anregt oder irgendwie in Schwung bringt oder was weiß ich. Das muss man aber selber beobachten. Man kann nicht, da gibt es keinen Allheilmittel, da gibt's nichts, wo ich sage, das und das ist es hundertprozentig.
Ja,
das ist bei jedem unterschiedlich, und das würde ich einfach testen. Ich würde mir halt mal angucken, was esse ich wirklich immer und wonach ist es besonders schlimm oder eben auch nicht. Oder was verträgt das Kind eventuell halt gar nicht? Ist es zu warm im Schlafzimmer? Liegt das Kind neben mir und wir kommen alle nicht zur Ruhe? Braucht das Kind vielleicht doch ein bisschen ein eigenes Bett oder wirklich was, wo es drin schaukeln kann, wo es drin geruckelt werden kann? Bei Kindern, die Bauchweh haben, ist es super wichtig, dass sie halt in Bewegung sind. Das bringt den Darm in Bewegung, und dadurch kommen dann die Blähungen auch raus und oder eben auch der, was weiß ich, der Stuhl, der da festsitzt oder so. Und dann, da ist eben Bewegung gut. Deswegen schlafen dann viele Kinder gut, wenn man sie trägt. Aber ich glaube, jede Mutter weiß, ein Kind über längere Zeiträume immer wieder zu tragen, das ist auch unglaublich anstrengend und nervenzerrend und geht eine Zeit lang super gut. Und jeder, der das macht, das ist total toll, das ist fürs Kind toll, ist für die Eltern toll, aber irgendwann lässt die Kraft nach und dann geht es nicht mehr.
Ja, also so ein bisschen Ursachenforschung, wenn es irgendwie, wenn man das Gefühl hat, es gibt Probleme beim Thema Schlafen. Aber vielleicht können wir da auch nochmal gucken und einhaken, ob du irgendwelche Empfehlungen hast, wie man die Schlafumgebung gestaltet, oder meinst du, das ist wirklich total individuell und muss man quasi ausprobieren?
Also ich glaube, es ist super individuell, weil wir sind auch alle individuell und es gibt Menschen, die schlafen total gerne auf der Couch, es gibt Menschen, die müssen im dunklen Schlafzimmer schlafen, es gibt Menschen, denen ist es vollkommen egal, wo sie schlafen, und ich glaube, so ist es bei den Kindern auch. Und warum soll ich für mein Kind was komplett anderes machen, als was sich für mich richtig anfühlt? Natürlich, ne, kann ich sagen, okay, optimal wäre ein dunkles, ruhiges Schlafzimmer, aber wenn das halt nicht möglich ist, was weiß ich, wenn ich im Urlaub bin mit dem Camper, dann schläft das Kind auch im Camper.
Ja.
Habe ich auch alles schon erlebt und die Eltern haben gesagt, das Kind hat so gut geschlafen wie noch nie. Mhm. So, also von daher, ich glaube, es ist einfach ganz individuell. Und ich glaube, wir selber müssen einfach in uns reinhören und sagen, was fühlt sich für mich richtig an? Fühlt sich das richtig an, dass das Kind abends im Bett in Ruhe liegt, oder fühlt sich das richtig an, dass es mit auf der Couch liegt? Was natürlich suboptimal ist, ist, wenn wirklich da der Fernseher permanent im Hintergrund läuft und die Kinder einfach dadurch so viel Input haben, dass sie gar nicht richtig runterfahren können. Mhm. Ne? Also Fernseher, Radio, kann man gerne machen, aber dann das Kind im anderen Zimmer schlafen lassen, ja, weil das ist auf Dauer für Kinder auch Stress. Also das ist ein dauernder Input, der einfach unterschwellig immer da ist, und das ist für Kinder auch dann auf Dauer Stress.
Und das sind ja oft auch sehr schnelle Geräusche und
sowas. Das Licht flackert, also das Licht ist ein sehr unruhiges Licht. Wenn man sich mal vor den Fernseher legt und mal die Augen zumacht, dann sind das sehr viele schnelle Bilder, die da hintereinander weggehen, und das Licht ist flackernd, das ist schon mal anstrengend, und dann ist es eben, wie gesagt, ja auch ein, unterschwellig immer sind das Geräusche, die sind auch dann für die Kinder auf Dauer anstrengend.
Ja. Es gibt ja, fällt mir beim Thema Geräusche ein, auch so Tipps, zum Beispiel White Noise nennt sich das, ne? Also dass man wie ein Föhn rauschen, weil das irgendwie beruhigt, und da gibt es tatsächlich auch gibt es, glaube ich, Apps für, oder es gibt es, glaube ich, auch als verschiedene Musiktracks, dass man irgendwie 8 Stunden Föhngeräusche hat oder Meeresrauschen oder.
Ja, es gibt auch dieses Egg, das ist so ein Herzschlag-Egg, das ist wie so ein Ei, was den mütterlichen Herzschlag imitiert. Das kann für eine Zeit gut sein, aber da weiß ich auch ganz genau, das ist auch was man bei Frühgeborenen oft mit in den Inkubator legt oder so, damit die so ein bisschen dieses Herzgeräusch haben. Aber auch das sollte man nicht permanent laufen lassen, sondern wirklich immer nur eine Zeit, weil der Körper stellt sich darauf ein. Klar, im Mutterleib haben sie das Geräusch permanent, aber da ist es ja auch noch, da sind die Kinder ja in der Regel auch noch klein. Und wenn sie geboren werden, dann ist das eben nicht mehr, dann ist das normalerweise nicht mehr da.
Ja.
Ne? Sonst wären sie ja noch im Bauch. So. Und wenn sie draußen sind, dann ist auch irgendwann mal Schluss damit. Mm. Das kann mal schön sein zum Beruhigen, ist das total gut, aber auf Dauer, also so eine Dauerbeschallung ist normalerweise nicht gut. Also jeder, sagen wir es mal so, Stille kann sehr heilsam sein.
Ja.
Also Therapeuten empfehlen häufig auch einfach mal Stille zu haben, um auch wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Es ist für viele Menschen ganz schwer, Stille zu ertragen, weil sie es nie gelernt haben und weil sie sich dann ja auch mit sich selber beschäftigen müssen. Und das ist auch gerade für Babys, um mal zur Ruhe zu kommen, ist mal Stille wirklich ganz gut.
Ja. Und ich nehme so ein bisschen mit, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie konkret etwas gestaltet ist, wie die Umgebung ist oder welche Uhrzeiten oder wie auch immer, sondern im Gegenteil, man muss einfach auch ein bisschen, oder man sollte auch einfach ein bisschen flexibler sein, Situationen immer mal wieder bewerten und anpassen und auch durchaus ein bisschen variieren. Weil das kann ja auch, es gibt diesen schönen Spruch, es ist eine Phase, und wenn es keine Phase ist, ist es ein Schub. Ne?
Richtig, so. Genau.
Irgendwas ist immer,
ja.
Und es ändert sich vielleicht auch. Vielleicht schläft das Kind mal wunderbar mit einem Rauschen im Hintergrund, und dann wiederum wird es davon eher irgendwie unruhig und braucht vielleicht einfach ein ganz stilles Zimmer oder es legt sich auf einer Party irgendwo in die Ecke. Also
genau.
Oder mein Mann legt es auf ja. einer Party irgendwo ja. in die Ecke.
Und es schläft. Wir reden
ja über kleinere genau. Kinder. Und ja. es schläft einfach so. Ne? Also
ja.
vielleicht da auch so ein bisschen sich selbst und der Familie so eine Flexibilität zugestehen, dass
ja.
man es auch einfach situationsbedingt
absolut.
Unterschiedlich ja. handhaben darf.
Okay. Genau, absolut. Also wirklich so, wie es sich richtig anfühlt. Was halt hilfreich sein kann, sind so Rituale, ne? Wenn man mhm. abends halt versucht, die Kinder schon mal so ein bisschen runterzufahren, dass man vielleicht noch eine Fußmassage macht und halt abends nicht so mitten aus dem wildesten Spiel, so du gehst jetzt ins Bett, dass das Kind da nicht schlafen kann, das ist logisch. Also abends nochmal toben, das ist immer so, das ist so der Klassiker. Der Papa kommt von der Arbeit und tobt nochmal richtig schön mit dem Kind und dann geht's ins Bett. Und dann wundern sie sich, warum die Kinder nicht zur Ruhe kommen. Mutti verdreht schon die Augen und Papa sagt, hä, wieso? Aber ich habe doch den ganzen Tag nichts vom Kind. Ja,
gut. Wir bedienen gerade alle Klischees.
Genau, so. Das ist natürlich, ich meine, das kann sein, aber da achtet man ja eigentlich auch selber drauf. Also ich denke, da hat jeder von uns auch so das Gespür dafür, dass das eigentlich nicht unbedingt so förderlich ist, dass das mal vorkommt. Ist ja gar keine Frage.
Ja.
Ne? Ist ja auch alles gut. Aber diese Rituale, dass man abends wirklich immer das Gleiche macht und vielleicht, wie gesagt, abends eine Fußmassage, dann vielleicht noch eine Geschichte vorlesen oder ein Lied singen und dann halt hinlegen und dann wirklich auch so einschlafen. Da kommt jetzt noch so ein Thema, was mich natürlich auch immer wieder einholt und wo ich häufig zu gefragt werde, ist das in den Schlafstillen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das wäre eine Methode, wenn es dem Kind nicht gut geht oder wenn das Kind wirklich irgendwie abends extrem Schwierigkeiten hat, runterzukommen oder so. Aber dieses in den Schlafstillen ist meistens nicht so die beste Idee, weil die Kinder da eigentlich nicht mehr trinken, sondern wirklich nur noch nuckeln. Also das ist so ein Saugerersatz, das ist total okay. Aber das ist eben auch so eine Gewohnheitssache, die schwer wieder loszuwerden ist. Und dann ist es so, wenn sie dann nachts aufwachen, dann wollen sie auch nochmal schnullern und dann wird es nachts aber zu so einem Thema, also jeder, der ein Kind hat mit Schnuller, was nachts einfach seinen Schnuller nimmt und sich den wieder in den Mund schiebt, der weiß, dass das so automatische Reaktionen sind und das passiert häufiger in der Nacht. Und wenn die Kinder anfangen halt sich nur einzuschlafen, wenn sie die Brust haben und dann halt nachts auch immer wieder nur einschlafen können, wenn sie die Brust haben, dann habe ich ein Kind, was eigentlich permanent mich als Schnuller benutzt. Und dann kann es halt irgendwann schwierig werden, weil ich diese Gewohnheit wieder abbauen muss. Es ist einfach dann schon, es wird zur Gewohnheit.
Ja.
Ja.
Begegnet dir das manchmal, dass Leute sagen, oh, Schnuller will ich nicht, weil Brust und Schnuller, nicht, dass sich da eine, ja, man spricht ja von Saugverwirrung einsetzt oder wie auch immer, oder hast du das Gefühl in deiner Erfahrung, dass Kinder das durchaus trennen können, ob sie jetzt trinken oder halt schnullern?
Ja, absolut. Also ich hab wahnsinnig viele Kinder erlebt und sehe sie auch gerade im Moment im Kurs, die sowohl super gut an der Brust trinken, als auch einen Schnuller haben.
Ja.
Aber das ist ja kein Zwang. Auch da würde ich sagen, jeder kann machen, wie er will. Aber das eine schließt das andere absolut nicht aus.
Ja.
Also ich habe dieses Thema Saugverwirrung, das taucht ja immer mal wieder auf. Und ich habe aber wirklich in den ganzen Jahren auch auf Kinderintensiv die Erfahrung gemacht, auch Kinder, die viel einen Schnuller hatten, auch im Krankenhaus und nur aus der Flasche getrunken haben, die sind vollgestillt nach Hause gegangen. Also das geht alles.
Also da vielleicht auch einfach so ein bisschen zur Beruhigung oder
ja,
um so ein bisschen die
genau.
Sorge zu nehmen.
Ja.
So, das eine schließt ja. das andere nicht unbedingt aus.
Genau.
Und ja, vielleicht muss man es einfach auch so ein bisschen probieren.
Genau,
oder
man muss gucken,
immer.
Wie man damit zurechtkommt. Ne? Also man muss keinen Schnuller geben. Das absolut nicht. Auch da, wie es sich gut anfühlt.
Ja.
Denn auch so ein Schnuller muss ich nachher wieder abbauen. Das ist auch eine Gewohnheit. Ne? Auch
ja.
den muss ich wieder loswerden. Der ist vielleicht das erste halbe Jahr oder das erste Dreivierteljahr super gut zur Beruhigung. Aber wenn ich dann zu lange warte und dann irgendwie mit drei denke, so boah, jetzt muss der Schnuller weg, dann kann das auch schwieriger werden.
Ja.
Also leider sind halt immer die Gewohnheiten, kennen wir auch von uns, die wir dann auch gerne wieder weiterführen wollen und nicht abbauen.
Ja, genau, ja. genau. Was sagst du zum Thema individuelles Schlafbedürfnis oder Schlafenszeiten, habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, so als Stichpunkt. Gibt es tatsächlich Richtlinien oder Zeiten, an denen man sich orientieren kann? wenn die Kinder klein sind, oh, sie müssen so und so viel schlafen, gibt es da was, worauf man achten soll, gibt es ein Minimum oder ist das wirklich was, was einfach individuell ist? Ich meine, wir haben, es gibt Nachteulen und Lerchen, ne, auch bei uns Erwachsenen. Mein Mann und ich haben sehr unterschiedliches Schlafbedürfnis. Mhm. Meins ist deutlich höher als seins.
Ja.
Ich vermute, dass es bei Babys ganz genauso ist. Aber hast du da irgendwie so ein Gefühl für eine, für irgendeinen Grenzwert, sag ich jetzt mal ganz provokativ? Nee.
Also Schlafentzug ist nie gut. Und wenn die Kinder immer nur so circa 1,5 Stunden, 2 Stunden schlafen, immer Tag und Nacht, das gibt es tatsächlich, dann kommen die auch kaum in die Tiefschlafphase. Und das sind oft Kinder, die schon auch angestrengt sind. Natürlich auch die Eltern, das überträgt sich auch von einem aufs andere Teil sozusagen. Das ist halt schwierig, ne? Weil das ist ein permanenter Schlafentzug. Und dadurch kommen die dann noch weniger zur Ruhe. Und wenn sie nie in die Tiefschlafphase kommen, dann wird es immer schwieriger, in eine wirkliche Erholungsphase zu kommen.
Ja.
Und ich sage das immer so gerne, Schlafentzug ist so die schlimmste Foltermethode, die man ja jemandem antun kann. Und wenn wir das unserem Kind oder uns antun, einfach aus der Unwissenheit, weil wir eigentlich gar nicht wissen, dass das Kind eigentlich auch eine längere Schlafphase brauchen könnte, ist das eigentlich auch eher traurig. Also ich sage das ganz oft und dann sagen Eltern, oh ja, stimmt, da hast du recht. Also das sieht man vielleicht, wenn man selber da drin ist, gar nicht so. Es fällt einem selbst nicht auf, aber es ist halt doch extrem, was das ausmachen kann. Also Kinder, die tagsüber nicht gut schlafen, die schlafen auch nachts nicht gut. Oder Kinder, die nachts nicht gut schlafen, schlafen auch tagsüber manchmal nicht gut. Also gibt alles, ne? Es gibt auch Kinder, die ausschließlich tagsüber schlafen oder nur nachts oder was weiß ich. Aber genau, mit den Zeiten. Also es ist so, natürlich, die Kinder wachsen so schnell und die haben ein ganz unterschiedliches Schlafbedürfnis. Einige Kinder haben gerade nach irgendwas, wenn sie zum Beispiel in der Krabbelgruppe waren oder beim Babyschwimmen oder so, dann haben die ein ganz hohes Schlafbedürfnis. Dann schlafen die plötzlich 8 Stunden
weil die erstmal am völlig Stück, fertig
weil die total
sind.
Fertig sind, weil sie auch alles im Schlaf verarbeiten. Und dann brauchen sie diesen Schlaf auch. Und dann ist es auch gut, wenn man sie schlafen lässt. Na, oder so eine Geburt ist halt auch mega anstrengend. Danach schlafen auch viele Kinder erstmal länger. Und auch das würde ich denen zugestehen. So, Zeiten würde ich überhaupt nicht vorgeben. Also das ist wirklich super individuell. Was mir immer wieder auffällt, das kommt aber ja meistens erst so ein bisschen später, also bei Babys bis zum halben Jahr ist das noch nicht so, aber dann fängt es langsam an, wenn sie nach 16 Uhr schlafen, dann kriegst du sie abends immer schwerer ins Bett, also dann wird die Nachtruhe immer schwerer.
Weil der Abstand einfach zu klein ist,
ja,
dann, ne? dann ist man noch nicht richtig müde.
Genau, und dann fahren sie sich dann gegen Abend nochmal so hoch und dann wird es ganz schwierig. Also der Schlaf nach 16 Uhr für Kinder ab, ja, naja, sagen wir mal 3/4 Jahr, ja, dann wird es kritisch.
Ja.
Also das ist das Einzige an Zeit, was ich sagen würde. Alles andere ist super oberflächlich.
Ich meine, irgendwann pendelt sich das ja auch so ein bisschen ein. Also vielleicht kann man das nochmal so zusammenfassen. Am Anfang in den ersten Wochen und Lebensmonaten ist es ja auch so, dass es wirklich ganz viele Schlafphasen gibt und Wachphasen, die sich abwechseln und so weiter. Und dann werden irgendwann diese Schlafphasen immer länger. Und irgendwann kommt man ja auch an so einen Punkt, an dem es vielleicht ein Vormittags- und ein Nachmittagsschläfchen gibt oder dann auch irgendwann einfach nur noch einen Tag Schlaf, so in der Mitte des Tages, so dieser klassische Mittagsschlaf.
Ja,
ne?
Ja.
Das ist ja einfach auch ein Prozess, in dem die Kinder sind. Und da merkt man, glaube ich, auch, also wenn ich da so zurückdenke, dann gerade diese Phase, oh, der wird abends einfach, der ist noch gar nicht müde. Vielleicht reicht wirklich auch einfach nur noch ein Mittagsschlaf. Vielleicht probieren wir das mal oder gucken mal, ob wir ihn vormittags irgendwie ein bisschen beschäftigen und so und dann irgendwie da so auf so einen Mittagsschlaf hinarbeiten, weil man halt merkt, abends geht's nicht mehr so. Ne? Das sind einfach so Sachen, die sind im Fluss und das.
Ja, ja. Aber es ist halt unglaublich anstrengend, auch sowas umzustellen. Ne? Also wenn die dann nur noch mittags schlafen und dann merkt man so zum Abend hin, so ab 5 wird es einfach die Hölle, weil die Kinder schon einfach so fertig sind.
Ja.
Und dann muss man eben auch sehen, wie kann ich das noch ein bisschen, na, vielleicht doch mit einem Spaziergang oder wie kann ich das ein bisschen ab oder umlenken. Aber wie gesagt, das ist so individuell, da man kann nicht sagen, die müssen so und so viele Stunden am Tag schlafen. Also so richtig Richtlinien gibt es auch nicht. Und ich glaube auch, jeder Mutter, der du sagst, das Kind muss so und so viel am Stück schlafen, die kriegt richtig Druck.
Ja,
weil
total.
Man macht sich selber dann Druck und denkt, es muss doch aber schlafen. Ja. Und das funktioniert nicht.
Dann,
und was
macht,
recht dann geht's nicht. Erst recht nicht.
Genau.
Und da bin ich nämlich auch schon bei dem nächsten Thema, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist nämlich diese Geschichte mit dem Ruhe ausstrahlen und Ruhe reinbringen.
Mhm.
Wenn ich unruhig bin und ich sage, das Kind muss jetzt unbedingt schlafen, ich weiß genau, was nicht passieren wird. Das Kind wird nicht schlafen, auf keinen Fall.
Ja, definitiv. Ne?
Weil ich bin, ich mache mir Druck, ich will, dass das funktioniert und es wird nicht gehen. Und an jedem Punkt, wo ich halt unruhig werde, wird das Kind auch unruhig werden. Und das ist beim ins Bett bringen, das ist beim, keine Ahnung, wenn ich wirklich mal keine Geduld mehr habe und wirklich in dem Moment denke, ich drehe gleich durch. Lieber einmal die Tür zumachen, bis 10 zählen wieder reingehen und sagen, so, ich bin wieder da.
Ja.
Oder ich gebe das meinem Partner, ich gebe es meiner Mutter, ich gebe es meiner Freundin, ich gebe es einer Bekannten und sage, nimm du 5 Minuten das Kind, ich bin sofort wieder da.
Ja.
Ich resette mich erstmal. Weil die Unruhe, die ich dann ausstrahle, auch wenn ich denke, ich bin ganz ruhig, die innere Unruhe, die überträgt sich aufs Kind. Und das ist halt abends genauso, wenn ich immer die bin, die das Kind ins Bett bringt, weil mein Partner nicht da ist oder weil ich es abends immer stillen muss oder so. Ich bin irgendwann kaputt, auch wenn ich mir das selber erstmal gar nicht eingestehe, aber der Punkt kommt. Und wenn man an dem Punkt ist und sagt, boah, ich kann nicht mehr, dann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, so, jetzt müssen wir irgendwas verändern.
Ja, und ich kann das nur unterstützen, die Kinder kriegen wirklich die kleinsten Vibes, das merken sie. Ne? Wenn man abends dann mal was vorhat und sagt, oh, heute Abend will ich telefonieren mit meinen Freundinnen, ich habe mich verabredet, 8 Uhr, das reicht dicke, da schläft das Kind. Nee, an dem Abend wird es es merken und kriegt es irgendwie mit, dass es jetzt ganz schnell
genau
schlafen
so.
Soll und dann klappt es einfach nicht. Das ist,
genau so
ist da
es.
Kann man wirklich die Uhr nachstellen. Also die,
ja.
die Uhr nachstellen.
Ja,
ist jetzt
die Uhr nachstellen. Genau, ist aber so.
Ja.
Ja.
Das.
Ja.
Wie würdest du denn vorgehen? Lass uns mal so ein Szenario aufbauen. Es kommt eine Mutter zu dir, die ist total erschöpft und sagt, boah, das Kind schläft irgendwie maximal 2-3 Stunden in der Nacht. Wir kommen nur ganz schwer zur Ruhe. Wie kann man anfangen? Wo kann man ansetzen mit einer, ich sag mal, Problemanalyse oder sagen, was?
Ja, ich habe, also mir? Das habe ich natürlich, also das habe ich fast jede Woche.
Genau.
ich frage dann halt erstmal, ob das Kind im eigenen Bett schläft, im eigenen Zimmer und wie das mit dem Essen ist, also das Ess-Trinkverhalten sozusagen. Also viele Kinder schlafen natürlich im Elternbett, gerade auch noch zum Stillen. Das ist sehr praktisch, wenn man sich nachts nur noch einmal umdrehen muss und stillt und sich wieder umdreht und alles ist gut und alle können weiterschlafen. Aber dazu darf man eben auch nicht vergessen, je älter die Kinder werden, desto unruhiger werden die Kinder und wir halten uns irgendwie alle dann gegenseitig wach. Also wenn man zu dritt oder viert in einem Bett schläft und einer hustet und der andere dreht sich um und der dritte muss nochmal zur Toilette, dann halten wir uns immer gegenseitig wach. Und immer wenn der erste vielleicht gerade so am Wegdämmern ist, dann wacht vielleicht der nächste auf. Das kann eine Zeit lang super gut gehen und ich finde es auch ganz toll, wenn das klappt und die Nähe ist bestimmt auch sehr, sehr schön. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Kinder nach einiger Zeit, so nach einem halben Jahr ungefähr im eigenen Bett am besten aufgehoben sind.
Mhm.
Toll, wenn sie ein eigenes Zimmer haben, wenn das möglich ist. Das ist ja manchmal nicht möglich, aber wenn das klappt, ist es richtig schön, weil die Kinder dann da zur Ruhe kommen können. Und dann kann Mama rübergehen, einmal vielleicht nachts, um nochmal zu stillen. Dann nimmt man das Kind wirklich richtig hoch, dann ist es einmal wach, dann kann es richtig trinken, sich auch satt trinken, nicht in den Schlaf schnullern, dann wieder ins Bett, weiterschlafen. Oder man geht halt rüber und klopft es oder gibt nachher später irgendwie vielleicht eine Flasche Wasser oder einen Becher Wasser oder so. Und dann sagt man so, jetzt wird weitergeschlafen und dann ist das auch okay. Und klar ist es, gibt es immer Phasen, wenn die Kinder krank sind oder nach der Impfung oder wenn mal ganz viel verarbeitet werden muss, dass sie mal wieder bei Mama und Papa schlafen, überhaupt keine Frage. Aber der Grundtenor sollte sein, dass die Kinder im eigenen Bett schlafen. Mhm. Das ist also tatsächlich, die Erfahrung habe ich jetzt so häufig gemacht und die Mütter sagen mir hinterher immer, dass sie so unendlich dankbar dafür sind, dass ich ihnen das so gesagt habe. Jeder macht das individuell und ich würde nie sagen, du musst es unbedingt mit einem halben Jahr machen oder du musst es mit 4 Monaten oder das Kind muss mit 2 Jahren unbedingt im eigenen Bett schlafen. Würde ich gar nicht sagen. Jeder macht das zu dem Zeitpunkt, wo er das Gefühl hat, dass es sich jetzt okay anfühlt. Aber die Schlafqualität für alle, für Mutter, für Vater und fürs Kind, nimmt unglaublich zu, wenn da wieder ein bisschen Ruhe reinkommt. Mhm. Weil ich auch als Mutter da liege und immer denke, oh Gott, hoffentlich fällt das Kind jetzt, wenn es anfängt, sich zu drehen, hoffentlich fällt es nicht aus dem Bett, hoffentlich und lege ich mich auch nicht aufs Kind drauf oder der Papa oder, also ich bin unterschwellig auch immer noch damit beschäftigt.
Und man hat ja eh gerade am Anfang so einen, diesen Ammenschlaf, ja, nennt man das genau, ja auch, dass man ganz so einen ganz leichten Schlaf genau. hat und eigentlich bei jedem Geräusch irgendwie aufwacht,
ja.
Und das ist in den ersten Monaten ja auch super hilfreich und wichtig.
Total wichtig.
Aber irgendwann ja. kommt halt so ein Zeitpunkt, wo es, wo man sich vielleicht davon auch ein bisschen entfernen darf. Ja.
So. Und es ist nicht so, dass ich das Kind dann nicht mehr höre. Ja. Also weiß Gott nicht. Auch wenn das noch 5 Türen weiter schläft, man hört das. Man hört es nachts. Ja. Wenn es wach wird, das hörst du und das spürst du. Ja. Als Mutter hast du so eine Intuition, du wirst davon wach. Ne? Mhm. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Oh Gott, was ist, wenn ich das Kind nicht mehr höre? Das ist nicht so.
Ja. Ne? Vielleicht kann man das einfach auch so ein bisschen als Impuls nehmen, dass man sagt, so, ne, vielleicht, es gibt Familien, die im Familienbett super schlafen,
total.
Wo das für alle irgendwie wunderbar
richtig
passt.
Richtig gut, genau.
Aber wenn man es bisher so macht und man merkt, kommt an so einen Punkt, an dem man merkt, boah, wir schlafen nicht gut. Oder ein Teil von uns, ja, unserer Familie, richtig. Schläft nicht gut.
Ja.
Dann muss man halt gucken, ob man nicht irgendwas verändern kann, um das, ja, zu verbessern. So. Ja. Weil eine Familie besteht ja immer auch aus vielen Komponenten. Es gibt ja auch diesen Begriff des bedürfnisorientierten Erziehens, was ich unheimlich sympathisch finde, so von dem Grundgedanken her. Aber ja. Bedürfnisorientiert ist halt auch, sind ja auch meine Bedürfnisse als Mutter, ja, oder meine als Vater, genau, oder meine als Geschwister. Und es kann nicht bedeuten, dass irgendwie wirklich alle kollektiv leiden, so,
damit,
ne?
damit einer glücklich ist. Glücklich, und da ist eben auch die Frage, ist der wirklich glücklich?
Genau,
ne?
Da muss also man so ein bisschen abwägen. Ne? Ja. Das ist ja irgendwie, haben alle, jeder Teil in der Familie hat irgendwie ein Bedürfnis, was man, und das Ideal ist natürlich, dass es allen gut geht.
Ja. Ja, ist auch so. Und es ist halt so, die Kinder leiden jetzt nicht unglaublich darunter, dann im eigenen Bett zu schlafen. Also im Gegenteil, da habe ich viele schon erlebt, wo die Eltern gesagt haben, oh Gott, das ist alles, der ganze Tag ist 1000-mal besser seitdem. Es ist halt nur einfach so, je älter die werden, desto mehr ist diese Gewohnheit halt auch da. Die gewöhnen sich daran. Natürlich gewöhne ich mich daran, immer in meinem Bett zu schlafen. Und natürlich gewöhne ich mich daran, dass mir mein Freund jeden Morgen die Kaffeetasse neben das Bett stellt. Und wenn die Kaffeetasse irgendwann nicht mehr da ist, dann werde ich auch ein bisschen sauer und sag mal, ne, am ersten Tag frage ich noch nett. Beim zweiten Mal sage ich schon so, also finde ich jetzt nicht mehr so witzig, dass sie nicht mehr da ist. Beim dritten Mal werde ich auch schon mal laut. Und so ist es mit den Kindern auch. Das war immer so. Und die Gewohnheit, die hätte ich auch gerne weiterhin.
Ja,
ich hätte gerne diese Kaffeetasse da. Am vierten Tag sage ich vielleicht irgendwann, okay, finde ich zwar scheiße, aber dann mache ich mir halt den Kaffee selber. Aber ich bin trotzdem genervt.
Mhm.
Und das sind halt Gewohnheiten, die man abbaut.
Ja, wir brechen hier mal eine Lanze für Renas Freund, der jeden Morgen eine Kaffeetasse
anstellt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. also wichtig wäre auf jeden Fall, dass man halt dann eben auch sieht, das Kind leidet nicht, sondern wir müssen einfach nur diese Gewohnheit unterbrechen, diesen Kreislauf unterbrechen, der immer so war. Und je älter die Kinder werden, desto schwieriger wird es, weil sie es verstehen. Also so ein sehr guter Zeitpunkt, wo es noch relativ gut abzubauen ist, ist so ein halbes Jahr. Dann fangen sie an, Dinge zu verstehen, nehmen aber Dinge oder Änderungen auch einfach mal hin. Also wenn ich dann sage, ja, es ist aber jetzt so, dann ist das auch okay. Je älter sie werden, desto mehr merken sie, dass sie auch Einfluss darauf haben, was passiert und wie die Reaktionen sind. Und dann wird es halt Stück für Stück immer schwieriger. Aber das ist auch alles okay, ne? Selbst wenn ich mit 1,5 oder mit 2 anfange und sage, okay, das Kind schläft jetzt im eigenen Bett, das ist jetzt so, weil es wird einfach zu eng bei uns und wir schlafen alle nicht gut, muss ich mich aber darauf einstellen, dass es auch eine ganze Zeit braucht, um das halt zu etablieren. Weil ich natürlich, weil das Kind es versteht und sagt, wieso soll ich denn jetzt hier schlafen? Musste ich noch nie. So, das ist eine neue Situation, das möchte ich jetzt nicht. So. Und dann ist es eben so, wenn man dann wirklich so ein Kind hat, was dann auch ein bisschen trotzig ist und halt auch wirklich so reagiert und böse wird und weint und man ist selber unter Druck, einfach einmal ganz kurz Tür zu, bis 10 zählen, wieder reingehen, sagen so, ist jetzt wieder besser. Und das kann man ein paar Mal hintereinander machen. Und wie gesagt, wenn ich an meine Grenzen gerate, ich versuch's nochmal mit jemand anderem, vielleicht macht der Papa das viel besser, da klappt es ganz gut, das kann sein. Harter Weg auf jeden Fall, weiß ich. Aber auch da habe ich schon einige begleitet, die mir hinterher also fast um den Hals gefallen sind, weil sie gesagt haben, oh Gott, endlich, wir haben es geschafft und es war doch gar nicht so schlimm. Der Moment, wo man drinsteckt, ist der Horror, weil man denkt, man ist die schlechteste Mutter der Welt. Aber hinterher sind alle Beteiligten erholt und fühlen sich gut und es ist nicht so schlimm, wie man eigentlich dachte. Also das Wichtigste ist, dass man das halt selber will. Dass man das, was man umsetzen möchte, egal ob es nicht mehr stillen, im eigenen Bett schlafen, bei den Eltern im Bett schlafen, nachts schuckeln, in den Schlaf tragen, egal was. Solange man das selber will, also solange die Mutter das selber möchte und sagt, es ist für sie okay, ist alles okay. Kann sie machen. Wenn es ihr damit gut geht, ist es wunderbar. Wenn sie halt merkt, dass sie an ihre Grenzen gerät oder ihr Partner oder das Kind oder alle, dann sollte man sich einen Weg überlegen, der da rauskommt, also wie man da rauskommt aus dieser Situation, weil sonst wird es halt ganz schwierig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wieder auf sein Bauchgefühl hört, das wird uns in jeder Folge ja wieder begegnen, aufs Bauchgefühl hören und sagen, nee, ich kann das wirklich nicht mehr und ich möchte jetzt was ändern. Und wenn die Mutter das wirklich ändern will, dann wird es auch klappen. Kann ich für garantieren.
Ein wunderbarer Abschlusssatz. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wenn ihr konkrete Fragen habt zum Thema Schlafen, dann lasst uns die da in den Kommentaren auf Instagram oder schreibt uns eine Mail übers Familienzentrum oder wie auch immer. Ihr findet unsere Kontaktdaten. Vielleicht können wir auf die ein oder andere Sache dann einfach auch in einer Folge, also in einer Anschlussfolge nochmal drauf eingehen. Das haben wir schon auch vor, dass wir, wenn konkrete Fragen aufkommen, da einfach später auch nochmal Folgen zu machen.
Ja.
Also gerne uns kontaktieren. Wir freuen uns drauf.
Sehr schön.
Tschüss.